Ja, wir haben jetzt noch 15 Minuten Zeit, bis wir wieder uns im Teamspace treffen. Hier gibt es Fragen, bitte.
Eine Frage habe ich, und zwar, wir haben in der letzten Zeit immer versucht, in den CERN-Beschleuniger die Antimaterie bzw. die schwarze Materie, die Materie zu erforschen oder zu erkennen, versuchen. Ja. Glauben Sie, dass das jemals zustande kommt? Oder ist gleich dunkle Materie Antimaterie?
Okay. Okay, die Frage war, im CERN wird große Anstrengung unternommen, wie wir heute auch schon gehört haben, dass man den Repräsentanten der dunklen Materie findet. Und die Zusatzfrage war, ist dunkle Materie gleich Antimaterie, ist das ein Synonym? Das zweite ist leicht beantwortet, nein, es sind zwei verschiedene Dinge. Die dunkle Materie ist nicht die Antimaterie. Die dunkle Materie ist jene Materie, von der wir zu wissen glauben, dass sie da ist, und sie muss auch da sein, weil sonst könnte man diese Modelle von Milchstraße, wie wir es gesehen haben, nicht erklären. Wir können nicht erklären, wie ein Ringespül mit 1 Million km/h stabil ist. Das geht nicht. Dazu braucht man Anziehungskraft. Daher war man anfangs entspannt, dass man dieses schwarze Loch gefunden hat im Zentrum einer Milchstraße und gesagt hat, ah, da ist ein riesengroßes Gravitationsfeld, na klar. Dann hat man nachgerechnet, das geht sich aber gar nicht aus. Und zwar überhaupt nicht. Und daher die Idee der dunklen Materie. Das heißt, man hat es nur deswegen dunkel genannt, weil sie einfach obskur geblieben ist und immer noch ist. Weil sie weder im sichtbaren Licht noch im unsichtbaren Licht, also weder im gesamten elektromagnetischen Spektrum, nicht auffindbar ist. Aber sie muss da sein, weil sonst gibt es das Modell nicht mehr. Und die Frage war, ob ich glaube, dass man das finden wird. Ich denke, dass man den Doppel lassen wird, und ich kann auch sagen, dass man sehr, sehr viele Indizien und sehr viele Experimente laufen hat lassen, die darauf hinweisen, dass dieses Higgs-Boson tatsächlich existiert. Wenn es nicht perfekt aktualisiert bezüglich dieses Wissens, vielleicht machst du auch nicht näher, Günther, aber das lassen ganz gewiss nachschauen. Das ist ein Astronomie-Kollege aus der Mittelastronomischen Gemeinschaft auch hier, der auch eine breite Perspektive hat, weil er sich als Astronom der Astrologie nicht verschließt. Und eines der Vorbilder in Österreich für die Astronomie. Also ich bin jetzt nicht hundertprozentig sicher, möglicherweise hat man es eh schon entdeckt. Also es laufen ja am Tag Millionen von Experimenten. Aber rein statistisch hat man das so konzeptioniert, diesen CERN, ein geniales Konzept, man hat ausgerechnet, wie viele Experimente brauchen wir, dass wir rein statistisch nach 30 Jahren, das ist ungefähr so die Zeit, die man einer Population zumuten kann, wo sie öffentliche Gelder gibt, bis man ein Ergebnis abliefert. Was brauchen wir, dass wir da einmal das Higgs-Boson finden? Und rein statistisch sind es eben 30 Jahre mit etwa, also etliche Millionen Experimenten pro Tag. Möglicherweise ist es schon entdeckt. Es hat ja schon mal Schlagzeilen gegeben. Und jetzt ist man dabei, das zu erhärten. Die Naturwissenschaft prüft und überprüft sich ja. Eine ganz große Stärke ist diese redundante, immer wiederkehrende Selbstüberprüfung, diese extreme kritische Haltung sich selbst gegenüber. Eine ganz wichtige Eigenschaft. Dass man nicht einfach sagt, okay, gut, das ist so, sondern jetzt sagt man dann, okay, jetzt beleuchten wir es noch von einer anderen Seite und schauen mit einem anderen Experiment noch, ob wir das wiederfinden können. Ich persönlich, völlig irrelevant, ich glaube, dass man das wahrscheinlich finden wird. Aber für mich persönlich ist das nicht so extrem spannend. Für mich ist viel spannender das, womit sich Giordano Bruno befasst hat. Und das ist das, was mir in meinem Leben weiterhilft. Mir hilft es jetzt nicht besonders weiter, ob man das X-Boson jetzt finden oder nicht. Ganz ehrlich gesagt, das, mein Tag in der Ordination schaut nicht anders aus. mein Tag in der Ordination schaut dann anders aus, wenn ich es schaffe, dass ich mit allen Menschen, mit denen ich es zu tun habe, gut auskomme. Da schaut meine Welt dann echt anders aus. Daher hat das für mich viel höhere Relevanz und noch größere Bedeutung. Aber spannend ist es allemal. Und brauchen tun wir in Wahrheit beides. Das wollte ich vielleicht nur betonen. Wir haben es in der Pause kurz angedeutet und angesprochen. Es gab einen Zeitpunkt, der sehr, sehr wichtig war für ganz Europa bis herauf zum heutigen Tag. Es war der Zeitpunkt, wo der Lehrstuhl für Mathematik in Padua ausgeschrieben war. Und es war etwa 92, es waren die 92er Jahre, 1592, da hat sich Giordano Bruno für den Lehrstuhl beworben, weil er war ja vieles. Er war ja auch Mathematiker, er war außerdem ein genialer Gedächtniskünstler, gelernt bei Raimundus Nullus, einer der großen Mnemotechniker. Er hat Vorträge gehalten an allen Universitäten, hat sogar einen ordentlichen Lehrauftrag mehr gehabt, eine Weile, viele außerordentliche Lehraufträge. Und war ein Mathematiker, hat sich beworben, hat es halt einfach nicht gekriegt. Dann hat er eine Einladung gekriegt von einem italienischen Fürsten, Graf Mocenigo, der von ihm, wie viele andere auch, zu der damaligen spannenden Renaissancezeit die Gedächtniskunst lernen wollte. Er hat auch einmal eine Einladung gehabt vom französischen König, der wissen wollte, das mit dem Gedächtnis, ist das was Magisches oder ist das Naturwissenschaft? Und es war eine wichtige Begegnung, weil wenn das was Magisches gewesen wäre und da kommt so ein Aristokraten, der damit gar nichts anfangen kann, dann Giordano konnte befriedigende Auskunft geben und bekam daraufhin einen Lehrstuhl in Paris. Das heißt, für ihn war es eine Naturwissenschaft. Francis A. Yates, eine der ganz großen Kennerinnen von Giordano Bruno, sagt, es gab eindeutig Magie in seiner Gedächtniskunst. Aber um zurückzukehren, Giordano war jemand, der nicht nur Naturwissenschaftler war, sondern sich bewusst war, es gibt außerhalb der fünf Sinne etwas, was auch wahrnehmbar ist und was vor allen Dingen da ist. Und nur weil es neben den fünf Sinnen fassbar ist, heißt es, ist es für ihn nicht, dass es nicht trotzdem seinen Bestand hat. Und das ist der ganz große Unterschied, denn der Lehrstuhl für Mathematik wurde dann durch Galilei besetzt, eineinhalb Jahre später, da saß Giordano Bruno bereits in den Dreikammern der Engelsburg ein, weil Graf Mocenigo, der die Gedächtniskunst nicht lernte und seinen Lehrer dafür verantwortlich gemacht hat, hat ihn angezeigt und hat gesagt, hey, Giordano ist zurück in Italien, ihr könnt sich an jeder Zeit holen. Da wurde er dann ausgeliefert. Und so wurde der Lehrstuhl mit Galilei besetzt. Die Naturwissenschaft sagt, ja, das war eine sehr gute Entscheidung, denn mit Galilei wurde endlich all dieser Schmafu an Esoterik, wenn wir heute sagen, der Aberglaube, der wurde objektiviert. Weil der Galilei gesagt hat, so, und jetzt gilt nur noch das, was evidenzfähig ist mit fünf Sinnen. Alles andere wird aus der Welt hinausgeschmissen. Und das war echt der Wendepunkt. Denn seit dem Zeitpunkt steht Naturwissenschaft, oder man kann es so sagen, seit dem Zeitpunkt wurde auseinandergezerrt, was zusammengehört. Das ist ungefähr so, wie wenn Sie den Menschen da abschneiden und sagen, das ist echt, das ist ohne dem auch lebensfähig. Im Reagenzglas vielleicht, ja. Aber zusammengehören tun schon die mentale Kraft und das Herz, das Gefühl. Giordano Bruno wäre für diese Einheit gestanden, Galilei nicht. Und man hat das Kind mit dem Bade ausgeschüttet, weil sich an Galilei daraufhin viel weitere und andere Philosophen und Wissenschaftler gefunden haben, die dann eben gesagt haben, nur was denkt, ist Mensch. Damit ist überhaupt alles Gefühl und Intuition und so weiter eliminiert worden. Und dabei gibt es keinen einzigen Menschen da erinnern, keinen einzigen, der nicht schon irgendwann in seinem Leben eine Bauchgefühlentscheidung gemacht hat und damit hoffentlich auch gut gefahren ist. Und auch in der Naturwissenschaft ist es so. Da gibt es so viele Beispiele, die kann ich jetzt unmöglich ohne zitieren, aber denken an den Benzolring, der wurde nicht gefunden und entdeckt, der wurde erträumt. Das war der Traum von demjenigen, der diesen Traum hatte, dass sich eine Schlange in den Schwanz beißt und das war's. Am nächsten Tag, oder in der Nacht, glaube ich, aufgeschrieben und war klar, das Benzolmolekül, das ist ein ganz elementares Bestandteil in der Biologie und in der Chemie, das ist nicht eine Kette, das ist ein Ring, ein hexagonaler Ring. Ja, und jetzt haben wir diese Produkte der Reduktion menschlichen Daseins auf das Denken alleine und leben in einer Welt, die rein mental ist. Leistung, schnell, der Mensch ist ein variables, austauschbar in Betrieben und so weiter. Wirtschaftsoptimierung, der Wirtschaft muss es gut gehen, wenn ich dann immer frage, wer persönlich ist denn das jetzt eigentlich? Dann kriegt man irgendwelche Antworten, die unpraktikabel sind. Ich bin ein Mensch der Praxis, ich bin ein Praktiker. Für mich muss beliebig reproduzierbar Anwendbarkeit verfügbar sein im OP. Ich kann nicht irgendwie mit irgendwelchen Schmafu-Dingen arbeiten. Das, Daher ist es unpraktikabel. Und es wäre eine gute Idee, wenn wir uns an diese Renaissancezeit wieder mehr erinnern und an diese einzelnen Figuren, weil die haben uns alle schon eigentlich vorgegeben, wir brauchen nur mehr umsetzen, wir brauchen nichts Neues mehr erfinden. Salomon sagte das, nichts Neues unter der Sonne. Es ist alles schon mal da gewesen. Die Naturwissenschaft kann es halt so schön sichtbar machen, mit Cosmic Web etc. Aber nein, ist das nicht. Das war jetzt ein bisschen weit ausgeholt. Okay. Aber wir haben durchaus noch Zeit. 5 Minuten Zeit, dann gehen wir rauf.
Wollt ihr noch kurz was sagen?
Ja, bitte, ja.
Und zwar, ob dieser Integrationsprozess irgendwie schon spürbar stattfindet. Ich meine, Sie sind sowohl Wissenschaftler wie auch also Astronom und auch so Philosoph. Finden Sie, dass das praktisch langsam durchbricht, diese mögliche Integration?
Oh ja.
Ist ja oft unter der Decke schon akzeptiert, was aber öffentlich noch nicht so zugegeben wird.
Oder? Viele haben mich vorhin gefragt, in welchen Tierkreiszeichen ich geboren bin, in der Schütze, mit einem Skorpion-Aszendenten, Waagemond. Ich glaube, alles Gute.
Was ich jetzt wieder
ausreichen muss. Nein, also im Ernst, also es ist schon so, an einer Medizin, der beobachten, dass viele Kollegen bereit sind, die Scheuklappen der naturwissenschaftlichen Medizin zu öffnen und sich breiter aufzustellen. Nehmen jetzt schon mal die Akupunktur mit auf. Meridianbehandlung, Shiatsu, gut, Heilpflanzen. Wissen Sie, dass mein Medizinstudium nicht einer einzigen Heilpflanze begegnet? Das ist ja schade. Paracelsus rotiert im Grab mit 180. Aber das kommt alles wieder, bin ich mir ganz sicher.
Also ist schon spürbar.
Ja, das glaube ich schon. Aber natürlich, jene, die Angst haben, die Naturwissenschaft ist ja jungfräulich geplagt mit Ängsten und so weiter. Da kommen jetzt welche, die wissen am Ende mehr als mehr. Die können etwas ins Leben der Menschen integrieren, wo wir keine Zahlen haben. Das geht gar nicht. Weil die Naturwissenschaft stellt traditionellerweise diesen apodiktischen Herrschaftsanspruch an Wahrheit. Und wer nicht aus der Naturwissenschaft kommt, und selbst wenn, und nur Esoterik ausflüstert, dem muss bereits wie der Medusa des Hermes getan, das Haupt abgesägt werden. Das ist dann ganz viel, aber sicher niemand mehr naturwissenschaftlich. Naturwissenschaft, wie ich es verstehe, ist etwas, ist eine Disziplin, die keine Grenzen kennt. Die ihre eigenen Grenzen zuerst erkennt, bevor es auf die Grenzen der anderen hinweist und sagt, das ist falsch und das ist falsch. Die Idee ist, und so hat es Giordano auch gesagt, man möge sich in eine ruhige Position begeben, ruhig verweilen und bei sich selbst beginnen, sich selbst öffnen. Und dann öffnet sich einem die Welt. Und diese Welt öffnen wir jetzt noch einmal oben in Deep Space. Danke.